Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 27. November von Pastor Axel Schlüter.
Die erste Liebe verlassen, so habe ich die Predigt heute überschrieben. Wir haben Advent, das haben wir gemerkt, daran haben wir uns darauf eingerichtet, aber die Predigt, die geht heute nochmal um was anderes. Also Advent muss für die Predigt noch einen Moment warten, das geht dann vielleicht nächste Woche los. Also auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und auch alle, die das per Video verfolgen. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Die erste Liebe verlassen ist also eine Fortsetzung der kleinen Reihe über die Offenbarung, die ich vor einigen Wochen begonnen habe, und wir wollen uns heute Offenbarung 2, 1 bis 7 zuwenden. Bevor wir dazu kommen, ein ganz großer Überblick, grober großer Überblick über die Offenbarung. Man kann die in drei Teile einteilen. Zunächst den Prolog, die ersten drei Kapitel, da geht es darum, dass wir mit hineingenommen werden, an wen die Offenbarung geschrieben ist, von wem, das ist ein Wort Jesus. Und dann kommt der große Hauptteil, die Kapitel 4 bis 22. Da wissen die Fachleute gar nicht, wie man die einteilen soll. Da gibt es unendlich viele Modelle, wie man die irgendwie sortieren könnte. Das ist ein sehr spannender Teil. Und dann gibt es noch einen kleinen Abschluss. In den Wochen vorher haben wir uns das Kapitel 1 angesehen, Gemeinde in stürmischen Zeiten. Wer das nachholen möchte, vom 6.11. Und wer ist Jesus? Das war letzte Woche am 20.11. Und dann kommen die sogenannten Sendschreiben in diesem ersten Teil. Das sind sieben Kurzbriefe, kurze Briefe an sieben Gemeinden. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir die uns letztes Mal schon angeschaut haben, wo die sind. Man kann sich fragen, wie hat der Johannes das eigentlich gemacht? Der sitzt da in Patmos und schreibt da die ganze riesige Offenbarung auf. Macht er das jetzt siebenmal und schickt die an jede Gemeinde einzeln los? Eher unwahrscheinlich. Damals war Schreibmaterial teuer und sehr umständlich. Man konnte noch nicht schnell kopieren und gar nichts digital versenden. Nein, das hat er wahrscheinlich nicht so gemacht, sondern wenn wir uns das vorstellen, dann hat er sowas wie einen Rundbrief geschrieben. Das heißt, in der Reihenfolge, wie wir die Sendschreiben am Anfang haben, ging dann die ganze Offenbarung zuerst nach Ephesus und die haben sich das angeschaut und vielleicht abgeschrieben und dann weitergeschickt nach Smyrna und dann nach Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Das sind also die sieben Kurzbriefe, die da am Anfang der Offenbarung stehen. Und für jedes dieser Gemeinden gibt es ein spezielles Wort, ein Wort Jesu. Wir schauen uns gleich das erste an davon. Und das ist so die Frage, wenn wir so etwas lesen von der Offenbarung, wie ist das eigentlich gemeint? Einerseits haben wir dort ein konkretes Wort in die damalige Situation. Das kann man versuchen zu verstehen, den Hintergrund, wie die Gemeinde damals war, in welcher Stadt die gelebt hat, was das bedeutet. Und die haben das Gefühl gehabt, als Johannes ihnen das zukommen lässt, Jesus kennt uns als Gemeinde und spricht genau in unsere Situation. Das ist so die eine Ebene, die konkrete, die historische Ebene. Und wenn wir das heute lesen, 1900 Jahre später, dann wird es auch zum Wort für uns. Zwar nicht nur Ephesus, sondern alle anderen auch. Und wir lesen diese Sendschreiben, diese Worte an die Gemeinden und fragen uns, was hat uns das heute zu sagen? Wie redet Jesus heute in unser Leben auch als Gemeinde hinein? Und mit dieser Haltung, mit diesem Hinhören wollen wir dieses erste Sendschreiben uns anschauen. Es gibt eine konkrete Situation damals, aber es gibt auch das Wort in unser Leben hinein. Ich möchte uns dieses Bibelwort zunächst lesen, Offenbarung 2, 1 bis 7 nach der Einheitsübersetzung. An den Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, so spricht er, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält und mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Ich kenne deine Taten und deine Mühe und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast die auf die Probe gestellt, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Du legst Geduld an den Tag und hast um meines Namens willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, du hast deine erste Liebe verlassen. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist, kehr zurück zu deinen ersten Taten. Wenn du nicht umkehrst, werde ich zu dir kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Doch für dich spricht, du verabscheust das Treiben der Nikolaiten, das auch ich verabscheue. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Das ist das erste Wort an die erste Gemeinde. Wer spricht da eigentlich? So spricht er, steht hier mit großem R geschrieben. Und das ist der, der die Sterne in seiner Hand hält und mitten unter den sieben Leuchtern hergibt. Wer letzte Woche dabei war, weiß, das ist ein Bezug auf Kapitel 1. Dort wird uns Jesus so vorgestellt. So erscheint er als erstes, so ist er als erstes zu sehen. Jesus hat die sieben Sterne in der Hand und steht mitten zwischen den sieben Leuchtern. Und das meint, dass der erhöhte Herr seine Gemeinde bewahrt. Er hält sie in der Hand. Aber er ist auch mitten in ihrer Mitte. Er spricht also nicht nur von außen zu der Gemeinde, sondern er ist mitten unter ihnen. Er ist mitten in der Gemeinde präsent. Und so redet er in die Gemeinde hinein. Er spricht hier als erstes, wie schon gerade gesagt, an die Gemeinde in Ephesus. Zu der Gemeinde lässt sich viel sagen. Paulus hat sie gegründet und hat da 3 Jahre gelebt. Und man kann da so manches noch zu ergänzen. Artemis Tempel gibt es da und. Alles ganz spannend, aber glaube ich nicht für uns heute Morgen so wichtig. Man kann Ephesus um diese Zeit, als das geschrieben wurde, war es wohl mit eine der wichtigsten Gemeinden in der jungen Christenheit. Eine zentrale Gemeinde. Wir wissen das ja, alles ist losgegangen in Jerusalem mit der Urgemeinde. Aber schon zur Zeit von Paulus wurde Antiochia die wichtigste Gemeinde. Von dort aus wurden an Paulus und Silas losgeschickt. Ephesus, um die Zeit, in der die Offenbarung entstanden ist, um 100 herum, war sie wohl die zentrale Gemeinde. Später wurde es Rom und als dann das Römische Reich untergegangen ist, wurde es für eine gewisse Zeit Byzanz, Konstantinopel. Also man könnte auch Gemeinde, Kirchengeschichte anhand der Orte abzählen, die immer ganz wichtig waren. In Ephesus. Aber wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt und vielleicht euch schon gewundert habt, gar nicht geht's an die Gemeinde in Ephesus, sondern an den Engel der Gemeinde. Ich hatte das letzte Woche auch schon gesagt. Das ist natürlich ein schwieriges Problem. Wer ist damit gemeint, mit diesem Engel der Gemeinde? Es gibt so mehrere Möglichkeiten, wie man das jetzt deutet. Wir haben keine Erläuterung dazu. Manche sagen, es ist ein echter, in Anführungszeichen, Engel der Gemeinde, so eine Art Schutzengel. Jede Gemeinde hat ihren Engel. Ist ja ein netter Gedanke. Hätten wir auch einen, so eine Art Engel von München-Perlach, der immer, weiß ich nicht, aufpasst oder so. Ist aber recht unwahrscheinlich, denn das, was Jesus hier der Gemeinde zu sagen hat, also dem Engel der Gemeinde, ist ja sehr auf die Gemeinde bezogen. Wäre es ein Engel, dann hätte er, glaube ich, mehr Durchblick und könnte man anders mit ihm reden. Andere sagen, es ist der Gemeindeleiter jeder Gemeinde, der Älteste der Gemeinde. Gemeindeleiterinnen waren damals noch nicht so in, also Gemeindeleiter. Und der wird hier angesprochen, sozusagen stellvertretend und dann auch verantwortlich für Gemeinde. Aber auch das ist unwahrscheinlich, weil einerseits immer die ganze Gemeinde im Blick ist bei dem, was gesagt wird. Und weil das auch ein Amtsverständnis voraussetzt, das es heute gibt, natürlich, mit vor allen Dingen in der katholischen Kirche und in anderen auch, wo es also sozusagen der Priester oder der Pastor, der verantwortlich ist für die ganze Gemeinde, das dürfte damals noch nicht so gewesen sein, auch wenn sich das entwickelt hat. Es ist schwierig zu deuten. Das, was mir zumindest am meisten einleuchtet, ist, dass der Engel ein Bild ist für das, was die Gemeinde ausmacht, was sie geistlich ausmacht. So das, was von der Gemeinde zu sagen ist. Keine Gemeinde ist wie die andere. Jede Gemeinde ist unterschiedlich. Jede Gemeinde hat einen anderen Auftrag, eine Bedeutung von Gott her. Was sieht Jesus, wenn er die Gemeinde sieht? Das ist der Engel, zu dem er spricht. Das ist die Bedeutung. Das ist das, worum es geht, geistlich gesehen. Die geistliche Wirklichkeit der Gemeinde. Die wird hier angesprochen. Die wird hier herausgefordert. Und wenn wir das für uns hören, als Gemeinde hier vor Ort, will ich das mal versuchen, mit Fragen zu versehen, die uns betreffen, wenn es um die geistliche Wirklichkeit unserer Gemeinde geht. Was macht denn unseren Engel aus, in Anführungszeichen? Wie würde man den beschreiben? Also man könnte sagen, was sind so unsere geistlichen Essentials, also die Dinge, worauf es ankommt. Was würdest du antworten, wenn man dich fragt, ja, was macht deine Gemeinde aus? Warum soll ich in die Gemeinde hier gehen und nicht in eine andere? Was ist das Besondere? Was hat Jesus vor mit der Gemeinde? Das sind ja Fragen, die wir uns in unserem Revitalisierungsprozess stellen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Fragen, was ist das, was Jesus hier in uns sieht, was er von uns möchte? Was ist unser Engel in Anführungszeichen? Also, wir lassen uns ansprechen von Jesus, stellvertretend für jetzt andere Gemeinden. Wir lassen uns ansprechen. Was sagt Jesus? Das kommt dann in den Versen 2 bis 6 vor. Und man kann diese Verse in 4 Teile unterteilen oder in 4 Aussagenblöcke unterteilen. Die wollen wir uns nach und nach anschauen. Und das Spannende ist, dass es positive Aussagen gibt und Jesus erstmal damit einsteigt. Und wenn man jetzt allein von der Menge sich das anschaut, ist das sogar das meiste. Jesus fängt positiv an. Das nicht nur aus Berechnung, man soll erstmal loben, bevor man einem einen drüber gibt, sondern weil das so ist. Jesus ist mitten unter seiner Gemeinde. So haben wir das gemerkt und so wurde es gesagt. Er ist der unter der Gemeinde unterwegs ist, in der Gemeinde unterwegs ist. Und er sagt, ich kenne euch. Ich kenne euch. Ich bin nicht nur mal so auf Besuch vorbei, so wie so eine Inspektion, die so einmal im Jahr mal guckt, wie geht's los, sondern ich kenne euch, ich lebe mit euch. Ich weiß, was ihr lebt und erlebt. Und ich weiß auch, dass ihr das nicht macht, weil man es so machen muss oder um euch einen Namen zu machen, sondern um meines Namens willen seid ihr unterwegs. Ihr seid Gemeinde Jesu. Ihr seid auf dem Weg mit mir zusammen. Und ich weiß, was für dich spricht. Ich kenne euch mit dem, was ihr zu kämpfen habt, mit eurer Mühe wird hier gesagt, eure Taten, die Geduld wird betont. Und das, was hier in Ephesus wohl eine besondere Rolle gespielt hat, mehr als, da seht ihr es, ich kenne euch, ich weiß, was für euch ist, was da eine besondere Rolle gespielt hat, vielleicht weil sie so zentral war, war, dass sich die Gemeinde mit sogenannten Aposteln auseinandersetzen musste. Da gibt es natürlich viele Vermutungen, worum es da geht, aber Leute, die offensichtlich geistliche Macht ausüben wollten und die Gemeinde beherrschen wollten. Und dann gibt es dann noch diese Nikolaiten, wo kein Mensch heute weiß, was das für Leute waren. Also es muss irgendeine Irrlehre gewesen sein, die da aufgekommen ist in diesem Raum. Die kommen später auch nochmal bei einer anderen Gemeinde vor, aber kein Mensch weiß, wer das wirklich war und was die gemacht haben. Wir kennen nur diesen Namen. Haben nichts mit Nikolaus zu tun oder so. Also es muss irgendwas ganz anderes sein. Nikolaiten. Aber die Gemeinde, das ist das Positive, was gesagt ist. Sie haben gekämpft, sie waren geduldig, sie haben Mühe gehabt, aber sie haben sich bewährt, indem sie sich gegen diese Machtübernahme gewehrt haben. Also ich würde das mal so zusammenfassen, das Positive. Die Gemeinde hat sich in großer Geduld gegen eine Machtübernahme von sogenannten Aposteln gewehrt. Das hat sie ausgezeichnet. Und es konnte auch eine Irrlehre, wie immer die ausgesehen hat, abgewehrt werden. Wenn wir das für uns hören, wem das erinnert an das ein oder andere in den letzten Jahren, das kann man sicherlich auch mal damit in Verbindung bringen, was da geht und was nicht geht. Also das hat die Gemeinde ausgezeichnet. Und Jesus betont hier ihre große Geduld. Das ist so der ganz große Stichwort hier. Du legst Geduld an den Tag und hast um meines Namens willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. Also das war eine Gemeinde, die hat was durchgetragen, was durchgezogen. Und die Geduld ist ja so eine zwiespältige Angelegenheit. Ich weiß nicht nur für ungeduldige Leute, denen das immer alles zu langsam geht, sondern Geduld ist so eine Sache. Auf der einen Seite ganz positiv, wer Geduld hat, trägt Dinge durch, hält Sachen aus, denkt vielleicht nochmal über Dinge nach, bis was kommt. Aber wenn es nur geduldige Leute gibt, dann tut sich auch irgendwie nicht mehr so richtig viel. Das ist so die andere Seite der Geduld. Ich habe gerade gestern, glaube ich, ja, gestern einen Artikel in Zeit Online gelesen, wo sie sehr interessant sich darüber Gedanken gemacht haben, wie das war da beim Vatikan vor kurzem, wo ja die Bischöfe, die deutschen Bischöfe zum Rapport antreten mussten. Und da war Geduld ein großes Stichwort. Und auf der einen Seite die Geduld des Vatikan, in Anführungszeichen, wir haben die Macht, Sachen auszusitzen und wir warten genug lange, bis alles tot ist, was irgendwie noch leben könnte. Und die sogenannte Ungeduld der deutschen Bischöfe, die sich für die Ehrenamtlichen, die Laien nennt man die ja da, einsetzen, dass sich doch endlich was tun muss in diesem verkrusteten Apparat. Und das ist ein sehr interessanter Artikel, wo dieser Mensch, ich weiß nicht, wie er heißt, kann man glaube ich erkennen, ich kann es jetzt nicht erkennen, sich darüber austauscht. Es gibt das Positive von Geduld, dass man Dinge durchträgt, durchdenkt, bis man soweit ist. Und es gibt das Negative von Geduld, dass Sachen ausgesessen werden, dass sich gar nichts mehr bewegt, dass es ein Machtinstrument wird, um die Ungeduldigen zu unterdrücken. Also es scheint hier in Ephesus so gewesen zu sein, dass sie in großer Geduld diese Sachen durchgetragen haben. Aber irgendwie ist was verloren gegangen auf dem Weg. In großer Geduld wurde es durchgetragen, aber irgendwie blieb da was auf der Strecke. Denn neben diesem sehr Positiven kommt dann jetzt hier das Ich habe gegen dich von Jesus. Ich aber habe gegen dich, du hast deine erste Liebe verlassen. Ich weiß nicht, wer dieses Wort so ohne Zusammenhang kennt. Ich erinnere mich zumindest aus meiner Jugendzeit, gab es dazu Predigten oder irgendwelche Andachten und so. Und das war immer so eine Sache. Du hast deine erste Liebe verlassen. Ja, das trifft eigentlich immer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das von Jesus gesagt bekämst oder bekommst. Du hast deine erste Liebe verlassen. Dann hat man das Gefühl, ja, das stimmt wohl irgendwie. Und ich weiß aber auch nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Das ist so ein Wort, was einen trifft, aber auch ein bisschen ratlos zurücklässt. Was mache ich denn damit? Du hast deine erste Liebe verlassen. Dieses Erste bei der ersten Liebe kann verschiedene Bedeutungen haben und alle treffen auch irgendwie zu. Erstens kann es einfach ein Zahlwort sein. Also du hast die erste Liebe verlassen, um eine zweite Liebe zu finden oder eine dritte Liebe oder wie auch immer. Also die erste Liebe, die vielleicht die wichtigste war, hast du verlassen für die zweite, dritte, vierte Liebe. Es kann auch eine Zeitbedeutung sein. Also es war so die früheste Liebe, die frische, die vom Anfang, die was ganz Besonderes ist. Die lebte nochmal anders als heute. Das ist vorbei. Diese erste Begeisterung, diese erste Liebe ist vorbei. Und es meint einen Wert. Es ist die wichtigste Liebe. Die erste Liebe im Sinne einer Rangfolge. Es ist die wichtigste, die bedeutendste. Das ist die, auf die es ankommt. Diese allererste Liebe hast du verlassen. Du hast das, was von Wert ist, weggelassen. Also all das trifft irgendwie zu. All das ist gemeint. Doch welche Liebe ist gemeint? Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Es geht um die Liebe zu Gott. Es geht um die Liebe zu Jesus. Die Liebe, die am Anfang, die wichtigste ist, die nicht ersetzt werden kann durch eine zweite oder dritte Liebe. Ich möchte das mal mit dem Wort aus Jesus in Verbindung bringen, von Jesus in Verbindung bringen aus Matthäus 22, 37 bis 39, das berühmte Doppelgebot der Liebe. Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das Wichtigste und das erste Gebot. Da haben wir das erste wieder. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Darum geht's hier. Wenn also von der ersten Liebe die Rede ist, dann ist genau das gemeint. Dann ist das gemeint, was Jesus hier gesagt hat. Du sollst Gott lieben an erster Stelle, vor allem anderen und nicht nur irgendwann mal am Anfang, sondern weiterhin. Und diese Mahnung oder diese Mahnung von Jesus, diese Analyse von Jesus, die müssen wir mithören, wenn wir das als Gemeinde heute hören wollen, dieses Wort. Wir hören das Positive. Jesus sagt, ich kenne euch, ich bin mit euch unterwegs. Ich bin ganz bei euch. Aber wir müssen auch diese Mahnung hören und zulassen. Vielleicht kann man sie so sagen, als Aussage, du hast die Liebe zu Gott verlassen. Und das gilt für das persönliche Leben. Das gilt auch für uns als Gemeinde. Jetzt tun wir uns wahrscheinlich ein bisschen schwer damit, das einfach so stehen zu lassen. Zu sagen, ja, so ist das. Naja, kann man nichts machen. Sondern irgendwie sind wir etwas unruhig, wenn wir so eine Analyse von Jesus hören müssten oder hören oder an uns heranlassen. Wie gehen wir damit um? Ich denke, wenn ich dieses Wort von Jesus für mich persönlich oder auch für uns als Gemeinde höre, dann sage ich, nee, so soll es nicht sein. Also wahrscheinlich, also so würde ich damit umgehen. Ich gehe davon aus, dass wir alle das auch so ähnlich sehen, dass wir sagen, ja, wollen wir was dran ändern. Also wenn das so ist, dann will ich es nicht einfach nur so hören und sagen, naja, so kann man nichts dran ändern, nächster Punkt. Sondern dann wollen wir sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Also wie kann ich denn das ändern? Was kann ich denn tun, um wieder zu dieser ersten Liebe zurückzukehren? Denn das möchte ich doch gerne. Ich möchte doch nicht nur sagen, dass die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus als Gemeinde persönlich irgendwas von früher mal ist, sondern dass das heute gilt. Aber das mit dem was tun ist ein bisschen schwierig. Ich will mal das was tun vergleichen mit einem Bild. Soll jetzt also nur ein Bild sein, ein Gleichnis, nämlich mit Ehe und Partnerschaft. Das ist also, kann man übertragen, aber nicht in allen Details oder so, wie das bei Gleichnissen immer so ist. Und es geht um den Unterschied von Verliebtsein und Liebe. Wer etwas länger verheiratet ist, so rein theoretisch mal 35 Jahre, das wäre mal so eine Idee, die man haben könnte. Man ist 35 Jahre verheiratet. Und dann erinnert man sich gerne an so Anfänge, wie man sich kennengelernt hat. Das war so schön. Und da gab es solche Sachen, vielleicht kennt der eine oder die andere das auch. Da war schon was Besonderes, wenn man sich gesehen hat. Also da hat man sich irgendwie getroffen, man war frisch verliebt und hat sich, und das war schon was ganz Besonderes. Kriegt vielleicht einen roten Kopf, wenn sie oder ihn einen anspricht und sagt, och. Oder man hat sich das erstmal in die Hand genommen. Oh, war das war Herzschlag bis sonst wo, was ganz, 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 ganz Aufregendes. Uiuiui, war das toll. Aber es hat sich irgendwann gegeben. Irgendwann war das jetzt nicht mehr so was ganz Besonderes, wenn man sich morgens sieht. Dann ist das ein bisschen selbstverständlich geworden und schon ein bisschen länger. Oder dass man sich berührt, ist immer noch schön, das ist wunderbar, nee und alles. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass das deswegen das Herz bis sonst wohin schlägt, wenn man sich in den Arm nimmt. Also da kehrt eine gewisse Routine ein. Das Verliebtsein vom Anfang hat sich irgendwann aufgebraucht und ist einer gewissen Routine gewichen. Und das ist auch wichtig. Man kann ja nicht Beziehungen jeden Tag neu erfinden. Man kann nicht immer wieder so tun, als wäre alles von null und es geht los. Vielleicht kennt ihr auch diese schönen Filme, wo ja ewig grüßt das Murmeltier, wo einer immer jeden Tag neu erlebt. Also das wäre ja ganz furchtbar, wenn das immer so ist. Also eine gewisse Routine. Und nun kann man eine Routine positiv sehen und es ist auch ganz wichtig, man kann gemeinsam Leben gestalten, man ist auch nicht mehr nur füreinander und miteinander da, sondern man bekommt auch die Kraft für andere dadurch, für Kinder vielleicht oder für andere Menschen, um die man sich kümmern kann, Dinge, für die man sich einsetzen kann. Also Routine hat was Gutes. Aber wenn das alles ist, dann kann es irgendwann dazu kommen, dass man nebeneinander herlebt, dass da gar nichts mehr ist, dass nur noch die Routine da ist, die Gewohnheit, dass man weiß, wo es lang geht. Leider passiert es ja dann viel zu oft, dass Menschen, obwohl sie 20 Jahre verheiratet sind oder sowas, plötzlich sich trennen, weil man einen anderen Partner gefunden hat, weil endlich wieder diese Verliebtheitsgeschichte da ist und ach, endlich bin ich wieder, merke ich, dass ich lebe oder so. Weil man es verpasst hat, und das ist jetzt der Vergleichspunkt, verpasst hat, an der Liebe zu arbeiten. Daran zu arbeiten, dass man eben nicht nur Routine hat und nebeneinander herlebt, sondern dass man sich trotz fortgeschrittenen Alters, trotz 35 Jahren oder 20 oder sonst was, sich immer wieder neu wahrnimmt. Jetzt, wenn ich jetzt Eheberater wäre, würde ich euch jetzt vieles erzählen können, was man da alles machen kann, ist aber jetzt nicht meine Aufgabe. Miteinander reden, Zeit miteinander verbringen, im Gespräch sein und so weiter. Die Killerfrage an jeden Mann, wie geht's dir denn heute? Also sowas wahrzunehmen und damit zu leben und wahrzunehmen. Aber das will ich euch nicht weiter erzählen, sondern den Vergleichspunkt hier an dieser Stelle nehmen. Es gibt im Leben mit Jesus auch so etwas wie eine erste Verliebtheit. So etwas, wo ich Jesus kennengelernt habe. Wo ich eine Dankbarkeit habe, dass er mir meine Schuld vergeben hat. wo ich merke, er befreit mich von Lasten. Sowas wie ein Verliebtsein. Auch als Gemeinde gibt's das, wenn eine Gemeinde anfängt. Und es gibt so manche, die noch mit Begeisterung in der Stimme davon erzählen können, wie das alles mal hier begonnen hat in einem Hauskreis und wie man sich eine Wohnung gekauft hat und wie das losgegangen ist. Ach, das waren Zeiten, da haben wir uns richtig, ja Mensch, da waren wir in der Gemeinde, da haben wir mitgelebt, da haben wir uns eingesetzt. Und dann kommt aber auch im Laufe der Jesus-Nachfolge eine Routine hinein. Und das ist auch gut so. Ist auch so, dass man nicht jeden Tag neu seine Jesus-Beziehung erfinden muss oder auch jeden Tag neu überlegen muss, ist Jesus denn noch mit mir unterwegs, weil ich jetzt irgendwie heute Morgen nicht geschafft habe, zu beten oder Bibel zu lesen. Da ist gut, dass es da eine Routine gibt, eine Selbstverständlichkeit gibt im Leben mit Jesus. Aber auch irgendwann kann diese Routine das werden, was die Sache am Laufen hält. Und das, glaube ich, gilt auch für Gemeinde, dass wir irgendwann als Gemeinde nur noch der Laden läuft. Dass der Laden läuft, dass man weiß, wie der Gottesdienst funktioniert, dass man dies macht, dass man das und so weiter. Und das ist das, was Jesus hier meint. Wenn er sagt, du hast die erste Liebe verlassen, dann heißt das nicht, ihr macht Sachen, die sind völlig unmöglich oder wie könnt ihr nur oder wie auch immer, sondern diese Beziehung zu Jesus ist zur Routine geworden. Das Gemeindeleben ist zur Routine geworden. Ihr habt hier gegen diese Nikolaiten und alle möglichen Leute gekämpft und das ist total klasse, aber vielleicht hat das damals in Ephesus dazu geführt, dass ihr sehr, sehr misstrauisch geworden seid gegenüber Menschen. Wer weiß, wenn wieder so einer kommt oder eine kommt, die einem was erzählt. Und besser vorsichtig sein, besser das festhalten, was wir haben, nur nicht mehr in Bewegung kommen. Wenn Jesus hier sagt, du hast die Liebe verlassen, deine erste Liebe verlassen, dann bleibt er nicht nur bei dieser Analyse stehen und das ist auch wichtig so, sondern er sagt auch, was sie tun sollen. Er bringt sozusagen die Heilung gleich mit und das ist wichtig, dass Jesus nicht nur irgendwo sagt, das ist schlimm und dann guck mal, sondern er sagt auch, was geht. Und er sagt interessanterweise nicht, jetzt sieh zu, dass du wieder ein Verliebtheitsgefühl entwickelst, sondern er sagt, kehr zurück zu deinen ersten Taten. Das klingt ja recht praktisch. Also dieses Gefühl soll nicht produziert werden von, ach, es ist alles so wunderbar, mit Jesus zu leben und jetzt muss ich. Manche Menschen machen das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Anbetungszeiten, Lobpreiszeiten sind was Wunderbares, aber es gibt Menschen, Christen, die pilgern so von Lobpreiszeit zu Lobpreiszeit, weil sie da immer das Gefühl haben, ach, mein Herz geht auf und der Herr hat mich lieb. Und wenn das nicht ist, dann funktioniert mein Leben mit Jesus irgendwie nicht mehr. Also man kann auch versuchen, dieses Verliebtheitsgefühl zu produzieren und davon zu leben, aber das meint Jesus hier nicht, sondern er meint, überlege, was du eingesetzt hast im Leben mit mir am Anfang oder wo diese Liebe da war. Was hast du gemacht alles für mich? Bist unterwegs gewesen, hast Menschen vielleicht besucht oder hast dich sogar auf die Straße gestellt und hast da missioniert. Und heute findest du manches vielleicht ein bisschen peinlich, aber das hast du damals gemacht. Oder was haben wir als, ich sage jetzt wir, auch wenn ich jetzt so damals nicht dabei war, wir als Gemeinde gemacht am Anfang? Wie haben wir uns dafür eingesetzt, dass hier Dinge in Bewegung gekommen sind und so weiter und so weiter? Was war da? Und Jesus sagt, kehr zurück zu deinen ersten Taten. Also schau, was in der Zwischenzeit zur Routine geworden ist und schau, was früher möglich war. Das ist seine Antwort. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, wie wir damit als Gemeinde umgehen. Aber Jesus fordert uns hier nicht heraus, Verliebtheitsgefühle zu produzieren, sondern zu schauen, was war uns die Jesus-Nachfolge wert. In unserem ganz normalen Alltag und das persönlich, natürlich können wir das immer persönlich hören, aber auch als Gemeinde. Was war uns das wert? Sicherlich kann man sagen, Reich Gottes besteht nicht nur aus Gemeinde. Also man kann nicht sagen, wer sich hier groß in der Gemeinde einsetzt oder so, der setzt sich automatisch auch groß im Reich Gottes ein. Das Reich Gottes umfasst unser ganzes Leben, gar keine Frage. Aber es ist schon die Frage, wovon lebt Gemeinde? sie lebt letztlich davon, dass wir hier miteinander leben und unterwegs sind. Und das hat auch was mit Zeit, Kraft, Geld, allem Möglichen zu tun. Welche Taten waren früher möglich und sie sind jetzt nicht mehr möglich? Und ich meine jetzt nicht nur, weil vielleicht vom Alter her manches nicht mehr geht, also das ist jetzt nicht mein Punkt, sondern von der Einstellung, von dem, wofür wir uns einsetzen. Also wenn wir dieses Wort an die Gemeinde Ephesus hören, da können wir uns auf der einen Seite freuen über das, dass Jesus auch uns sagt, ich bin bei euch, mit euch unterwegs, ich bin mitten dabei und ich freue mich über das, was läuft und ich freue mich über euren Einsatz. Aber wir müssen auch diesen Punkt hören, dass er uns fragt, wie ist das denn mit der ersten Liebe? Wie läuft das denn und was bedeutet das für uns persönlich? Und ich will schließen mit dem letzten Wort, mit dem letzten Vers von Jesus, wo er eine Verheißung mitgibt. Also er sagt nicht nur, was man tun kann, sondern er sagt auch, warum sich das lohnt. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also es sind wirklich die Gemeinden gemeint. Und dann sagt er, wer siegt, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Das ist natürlich auch sehr bildhafte Sprache, bezieht sich natürlich auf den Anfang der Bibel, auf die Schöpfungsgeschichte. Wir können es hören als irgendwann mal, aber ich möchte es auch für heute hören und sagen, wer sich darauf einlässt, der wird Leben finden. Also Baum des Lebens, vom Baum des Lebens essen ist ja ein Bild für Paradies Gottes, ist ein Bild für Gottes Gegenwart. Wer also das hört, diese Anfrage und darauf reagiert, dem sagt Jesus, das wird Leben bringen in dein Leben. Das wird dich neu motivieren. Das wird neues Leben bringen, vielleicht auch in der Gemeinde miteinander. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass das möglich ist. Dass wir uns auf das einlassen, was Jesus mit uns vorhat und dass wir vorangehen können. Ja, soweit ein Wort, eigentlich an die Gemeinde in Ephesus gesprochen, von Jesus gesagt, aber wir dürfen es auch für uns hören und können miteinander fragen, wie wir auf dem Weg das umsetzen, neu umsetzen können, damit wir ja vom Baum des Lebens essen in der Gegenwart Gottes. Gott segne uns dazu. Amen.